zwei ehemalige Thomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städtsattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Globia.
Und David, herzlich willkommen zu Folge 72 von Distanz und Gloria, ihr Schlawiner. Hier sind wir, eure liebsten Podcast-Nasen, der Herr Stett und der Herr Polos. Wir senden, wie üblich, verlässlich, jede Woche, auch diese. Herr Stett von zu Hause und ich auch von zu Hause. Wir freuen uns, dass wir es immer wieder schaffen, trotz einiger Widrigkeiten uns irgendwie vor Mikrofon zu versammeln und für euch eine neue Folge Distanz und Gloria ins Mikrofon zu schreien. Das wird natürlich alles fein säuberlich runtergeriegelt, dass es sich für eure Ohren anhört wie feinster Balsam. Wir sind gerade am Samstag, es ist 9.38 Uhr, das heißt ein Tag bevor ihr dann abends 23.30 Uhr, wie immer, eine neue Folge hören könnt. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen.
Wenn du jetzt noch weiter so machst, dann rutscht dir alles runter.
Ja, ich bin gerade aufgestanden. Ich denke, man hört es auch vielleicht gerade noch. Der Herr Stett hat gesagt, er ist schon anderthalb Stunden wach und musste vermutlich schon vollgefurzte Windeln wechseln.
Haben das aber mit Teamarbeit erledigt.
Das bedeutet natürlich, einer hat Daumen gedrückt und der andere hat die Windeln gewechselt, ne? Denke ich mal.
Nein. Also es gibt ja da verschiedene Arbeitsschritte, die man machen muss. Und da beteilige ich mich natürlich auf meine Art und Weise und manchmal mache ich es auch ganz normal.
Daumen drücken.
Es ist natürlich so, dass Elisa jetzt die Hauptcare-Arbeit nennt sich das ja macht. So die Pflegearbeit für das Kind, weil ich eben in Essen bin und das ist einfach, kann man nicht hoch genug schätzen, dass das so ist. Und das mit Essen funktioniert auch deshalb nur, also mit der Pilotenausbildung funktioniert auch deshalb nur, weil sie das eben machen. Also sich dazu entschlossen hat, das zu machen. Das ist einfach super.
Sehr gut. Wir müssen einen Elefanten im Raum adressieren, denn der Herr Stett hat seine Merino-Wolle abgelegt und ward geschoren und sieht jetzt wieder aus, also im Rahmen seiner Möglichkeiten, wie ein Mensch. Herr Stett, willst du dazu irgendwas sagen und an der Stelle auch ein bisschen Werbung machen?
Ja, diese Werbung mache ich tatsächlich schon seit Jahren, seit anderthalb Jahren. Und ich habe am Samstag, ward ich geschoren, vor ziemlich genau am Samstag, jetzt am Samstag, vor einer Woche, um diese Uhrzeit etwa. Und es ist so, dass meine Schwester da Prüfung hatte. Sie hatte Friseurprüfung. Nach anderthalb Jahren hat sie die erste Zwischenprüfung gehabt und ich habe mir vorher ein halbes Jahr die Loten wachsen lassen und jetzt waren sie abgesägt und danach hinterher noch geföhnt und gestylt. Und deshalb sah ich ganz toll aus am Samstag.
Ja. Du siehst auch immer noch ganz toll aus, Herr Stett. Danke. Also, wenn ich dich dann wieder sehen kann, es ist nämlich gerade sein Bild weg. Schweinerei.
Das ist unwahrscheinlich.
Ah.
Das kann eigentlich nicht Sparschwein, dass mein Bild jetzt plötzlich weg war. und es ist wirklich so, ich habe jetzt dann auch noch Komplimente erhalten. Das passiert mir selten, aber ich habe Komplimente erhalten. Und von sehr, sehr vielen, die dann auch gesagt haben, dass dann gefragt haben, ob sie jetzt die Abschlussprüfung war oder die Zwischenprüfung. Und es war aber die Zwischenprüfung. Und dann haben sie gesagt, was? Das sieht aus, wie als würde zum Friseur gehen, besser sogar noch. Und das ist wirklich sehr, sehr schön. Das habe ich ihr dann auch mitgeteilt, hat sie sich sehr gefreut. Und es ist insofern interessant, weil sie sehr gezweifelt hatte. Nach einem halben Jahr hat sie gesagt, ich kann ja noch gar nichts. Und da haben wir sie aber ermutigt zu sagen, das ist erst ein halbes Jahr her, dass du angefangen hast, Friseurin zu werden. Und das ist nicht immer leicht. Und es ist tatsächlich, hier zählt der Spruch wieder, alle Anfang ist schwer. Das ist immer so. Und sie hat sich sehr, sehr gut geschlagen und hat wirklich mit sehr viel Motivation das geschafft, das zu machen, weil sie es auch echt wollte. Und das ist sehr, sehr schön. Kann man sie nur beglückwünschen. Und ich kann in diesem Zusammenhang nur empfehlen, dort einmal bei Ehrlich Friseure im in der Südvorstadt vorbeizuschauen. Dort ist sie nämlich und nimmt immer gerne auch noch Modelle an und da kriegt man das für einen halben Preis. Das heißt, wenn man da Lust drauf hat, muss man sich einfach bei ihr melden oder dort im Salon anrufen. Ehrlich, Friseure, Leipzig, Südvorstadt.
Ja, ausgezeichnet. Und sie schafft es auch.
Und sagen, genau, und sagen, dass man gerne zur Rosa möchte, ja, als Modell.
Und von Distanz und Gloria geschickt wurde.
Richtig.
Im Auftrag. Nee, das ist, es steht ja wirklich ganz bombfortunös und sie schafft es optisch, natürlich nur, aus Jesus versoffenem Bruder einen Mensch zu machen, wie ja auch Jesus für uns Mensch geworden ist, laut der Bibel. Nicht wahr? Ja. Aber
geworden ja, ist.
Geworden ist. Da geht das wieder los.
Ist.
Jesus versoffener Bruder.
Ach so, stimmt, ja.
Jesus versoffener Bruder ist auch ein schöner Folgentitel, muss ich sagen. Wenn ich so drüber nachdenke.
Ja, da muss man aufpassen, dass man nicht Probleme mit der Blasphemie kriegt. Ne?
Ja, deswegen ja sein Bruder. deswegen habe ich nicht gesagt, der versoffene Jesus. Wobei der es ja auch mit Wasser und Wein hatte.
Hatte.
Herr Stett, was machst du da eigentlich die ganze Zeit? Das irritiert mich total.
Sieht man mich?
Ja, naja, es wird getippt und dann geht das Bild immer aus und an. Herr Stett macht heute Disco.
Also, ja, ich mache Nein, ich muss noch Fragen beantworten, deshalb mache ich das. Ich suche die gerade raus. Ich muss eine Sache nämlich noch, mir wurde geschrieben. Stell dir das mal vor. Und zwar ist man der Empfehlung gefolgt, zur Pizzeria La Grotta zu gehen.
Sehr gut.
Was wir vergessen haben zu sagen, ist, dass diese Pizzen Wagenräder sind.
Oh, ja, stimmt. Da kannst du, ja. Das ist richtig.
Das sind Wagenräder, das wollte ich nur sagen. Das heißt, wenn man dort eine Vorspeise alleine isst, schafft man keine Pizza mehr. Es sei denn, man hat wirklich, wirklich Knast.
Und wenn wir das sagen, ne? Wenn wir das sagen, muss das was heißen. Ja.
Also man schafft es, jeder eine Vorspeise zu essen und dann gemeinsam eine Pizza zu essen. Das passt sehr genau.
Oder gemeinsam eine Vorspeise und dann jeder eine Pizza.
Nee, das schafft man auch nicht. Also ich schaffe tatsächlich nur die Pizza und dann nur mit sehr viel Hunger. Also es ist wirklich, es ist sehr, sehr, sehr lecker und man ist da versucht, sich das und das und das zu bestellen, weil es einfach wirklich gut schmeckt. Aber bitte, es tut mir leid, dass es da einen kleinen Kollateralschaden gab, der natürlich nicht böse gemeint war. Und ich möchte das nochmal dazu sagen.
Man kann ja auch alles mit nach Hause nehmen, im Zweifelsfall.
Das kann man auch. Das ist auf jeden, das lohnt sich tatsächlich sogar, weil es auch danach noch gut schmeckt, sogar kalt. Kalte Pizza ist eh lecker.
Dem würde ich nur eingeschränkt würde zustimmen.
Zustimmen?
Nee, nur eingeschränkt. Ja.
Schränkt, okay.
Ja. Beschränkt. Ja. Herr Stett, wollen wir mal in die Mitte der Sache oder auf Lateinisch etwas angeberisch in medias res gehen?
Ja, ne, kann man machen. Ich finde leider gerade das nicht, was ich finde.
Ich habe nämlich tatsächlich Fragen für dich zugeschickt gekriegt. Ich weiß nicht, ob du dieselben Fragen zugeschickt gekriegt hast, aber eine sehr treue Distanz- und Gloria-Hörerin war zuletzt am Flughafen BER, an den ich mich auch demnächst wieder begeben werde aus Gründen, dazu später mehr. Und war von diesem eigenartigen Flughafenkonstrukt derart inspiriert zu fragen an dich, dass wir da gleich drauf kommen. Zunächst aber erstmal kurz die drei Dinge. Und die drei Dinge sind es ist noch früh am Tag, sind dieser Tage, wollte ich sagen, die dich beim Fliegen überrascht haben. Also man hatte eine bestimmte Erwartung, ja, und dann hast du ja irgendwann das erste Mal im Cockpit gesessen, beziehungsweise detaillierter noch Unterricht gehabt. Drei Dinge, die dich beim Fliegen oder am Fliegen überrascht haben, mit denen du vorher nicht gerechnet hättest. Keine Ahnung, es ist zum Beispiel zwischen Start und Landung ausnehmend langweilig oder also irgendwie sowas in der Richtung. Gab es da irgendwas?
Ja, es gab durchaus Sachen. Ich habe jetzt tatsächlich zwei Sachen aus dem Cockpit, die mir sofort eingefallen sind, die mich überrascht haben. Ich suche noch nach einer Sache als Passagier, weil es ist eine Sache, die erkläre ich dann noch dazu. Moment.
Er schreibt. Wer schreibt, der bleibt. Ja. Damit er sich merken kann, denn wir werden ja auch nicht jünger. Nicht wahr?
So. Ich würde mal in der Reihenfolge anfangen.
Ja.
Am besten, in der chronologischen Reihenfolge.
Am besten mit dem Anfang.
Ja. Ich würde mal tatsächlich anfangen, regelrecht. Mit meinem allerersten Flug, das war ein Air Berlin Flug von Berlin-Tegel nach London-Stansted 2006 bei einer Konzertreise, bei der wir auch gemeinsam unterwegs waren mit dem Tomana Chor. England, Holland, Köln, falls du dich erinnern kannst. Messe in Hamol mit dem Gewandhausorchester unter der Leitung von Georg-Christoph Biller.
Ja, ich kann mich nicht dran erinnern, aber ich bin mir sicher, ich war dabei.
Du warst hundertprozentig dabei. Und das war mein allererster Flug. Ich habe mich wahnsinnig drauf gefreut. Der allererste Flug in einem Verkehrsflugzeug, so muss man das dazu sagen. Und ich habe mich sehr darauf gefreut und habe mich von vielen Leuten einweisen lassen, wie das so ist. Unter anderem auch von meinem Papa. Und was mich da überrascht hat, ist Folgendes. Dass man, wenn man im Flugzeug sitzt, ständig das Gefühl hat, vielleicht ist dir das auch schon mal aufgefallen, dass die Nase nach oben zeigt.
Die eigene.
Ich habe ständig... Nein, die Nase des Flugzeugs tatsächlich, dass das immer einen leichten Anstellwinkel nach oben hat. Das Flugzeug. Das Gefühl hatte ich die ganze Zeit. Und das hat mich ein bisschen überrascht, weil ich dachte, die fliegen geradeaus, die Flugzeuge. Fakt ist, die Flugzeuge fliegen geradeaus. Man hat das Gefühl, dass man die ganze Zeit nach oben guckt. Das kann ich mir nur so erklären, dass die Sitze ein bisschen nach hinten geneigt sind und dass sich das deshalb so anfühlt, als würde man die ganze Zeit nach oben gucken. Und dass natürlich auch die Geschwindigkeit das mitmacht, dass man das Gefühl hat. Und tatsächlich ist es auch so, wenn die Flugzeuge etwas schwerer sind, dass es einen leichten Anstellwinkel gibt. Das ist aber eher bei Langstreckenflügen der Fall. Am Anfang des Fluges.
Da kann man ja froh sein, dass man am Ende in Japan landet und nicht auf dem Mond.
Ja, also das ist tatsächlich zur Auftriebserzeugung notwendig, dass die Flugzeuge nicht exakt gerade anfliegen mit einer Pitch-Angle von 0 Grad, sondern mit einem etwas höheren. Dann habe ich noch zwei Sachen, die mich aus dem Cockpit sehr überrascht haben. Nämlich, als ich zum allerersten Mal im Cockpit mitgeflogen bin, von Frankfurt nach Hamburg nach einem Konzert mit Fimadur, standen wir dann tatsächlich auf dieser Startbahn und dann ging das los und irgendwann überschritt die Geschwindigkeit, die das Flugzeug einnahm, die ich vom Auto kannte, also wirklich enorm. Und da fand ich, das waren krasse Geschwindigkeiten, die man da sieht. Also als Passagier kennt man den Anblick, aber wenn du da vorne sitzt und siehst, dum, 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 so machen die Räder nach und nach und die Streifen auf der Startbahn, die kommen immer schneller auf einen zu und sind auch immer nur kürzer da. Das hat mich sehr überrascht, wie schnell das dann tatsächlich ist. Und nach gewöhnt man sich natürlich daran, aber es ist wirklich schnell.
Das ist spannend, dass du das sagst, wenn ich da kurz mal dazwischenhaken darf, weil bei mir war es genau umgekehrt, das Erlebnis, dass als wir zusammen in der Cessna saßen, ich festgestellt habe, die fährt ja eigentlich gar nicht schneller als ein Auto beim Start. Und dann ist mir aufgefallen, ja, dass das ein großes Flugzeug auch nicht unbedingt macht. Dass die ganz dicken Flugzeuge, auch die ja irgendwie schon bei 200 km/h oder was, 220 oder irgendwo in die Richtung langsam dann dahin kommen, dass sie abheben, wo ich mir so denke, genau. Okay, das schafft mein Auto auch.
Ja, also ein A380, der, sagen wir mal, rotiert, also das heißt, nimmt die Nase hoch bei etwa 270 km/h.
Gut, das schafft meiner
voll beladen
jetzt
ist,
nicht,
ja.
Aber es gibt genügend, die es schaffen.
Wenn er sehr voll beladen ist, dann mit knapp 300. Es hängt auch ein bisschen davon ab, wie lang die Bahn ist und wie viele Hindernisse auf dem Abflugpfad sind.
Der Abflugpfad.
Genau, zum Beispiel bei einer kleinen Cessna rotiert man schon mit 110 km/h. Das ist wirklich nicht sehr schnell.
Ja.
Ja.
Das ist ungefähr genauso schnell wie das schnellste Tier der Erde. Der Gepard.
Muss man sich mal geben.
Der läuft nämlich, glaube ich, 105 km/h ungefähr.
So. Und dann beim selber Fliegen habe ich mit Schrecken festgestellt, dass man, es ist wirklich sehr viel Übung erfordert, anderen Verkehr zu sehen. Also den zu sehen, ja,
Moment.
Das ist das eine. Aber ihn
wir
tatsächlich,
sprechen schon noch übers Fliegen.
Ja, ja. Ja. Gut. Über anderen Verkehr wird es noch schwieriger, weil man sehr, sehr weit oben ist. Aber was ich meine ist, wenn du von Lotsen gesagt bekommst, auf deiner 1 Uhr Position, 5 Meilen, fliegt eine Cessna 172 von rechts nach links. Melde Verkehr in Sicht. Melden Sie Verkehr in Sicht. So, und das ist dann schwierig, weil du musst dann wirklich gucken. Und das ist, diese Flieger sind dann so klein, wenn die 5 Meilen weg sind, sind 8 Kilometer. Und dann musst du so einen Punkt in diesem Himmel finden, der sich von rechts nach links bewegt. Und das, muss ich sagen, da habe ich mich am Anfang sehr, sehr schwer, sehr, sehr dumm angestellt. Aber man gewöhnt sich dran.
Apropos sehr dumm. Ich habe, glaube ich, dieses Jahr erst kapiert, wie das mit diesen Uhrzeiten funktioniert. Weil wenn mir jemand gesagt hat, auf 6 Uhr, habe ich mir tatsächlich vorne, also vor mir, immer so eine Uhr vorgestellt und dachte, ja, wo soll denn jetzt hier irgendwas sein? Ich habe nie in Erwägung gezogen, dass das natürlich eine Uhr ist, die von oben gezeigt und man steht in der Mitte sozusagen. Das, jetzt habe ich, bis ich 27 war, nicht kapiert, wie das gemeint ist.
Man könnte natürlich auch sagen, manche kommen damit besser auf deine 180-Grad-Position. Das könnte man auch sagen. Dann ist okay, ist genau hinter mir.
Tatsächlich hätte ich damit wahrscheinlich mehr anfangen können.
Aber wenn jemand sagt, auf deiner 20-Grad-Position, ist das nicht so eindeutig, wie wenn jemand sagt, auf 1:30.
Ja. Gut. Spannend, sehr spannend. Aber witzig, dass du deinen ersten Flug mit Air Berlin von Berlin nach London ansprichst. Weil genau diesen Flug, also nicht genau diesen Flug, aber diesen ähnlichen Flug werde ich demnächst tun. Ich werde nämlich in wunderbarer Begleitung das Musical von Tobias Künzel mir in London zu Gemüte führen.
Über von Pfingsten. Ihm geschrieben?
Ja, von ihm zusammen. Toll. Ich glaube mit Henry Meacher heißt der andere, heißt Copperfield und geht nicht um den Magier, sondern um den Original Charles Dickens Roman, der dann wiederum auch den Magier inspiriert hat. Was genau das inhaltlich bedeutet, kann ich noch nicht sagen. Ich werde aber berichten und ich freue mich da sehr drauf.
Das ist sehr, sehr erfreulich. Das hört sich nach einem sehr, sehr schönen Wochenende an, was du da vor dir hast.
Ich bin sehr gespannt. Und, da fliegen wir von Berlin nach London. Das wird wieder schön, weil Berlin ist ja bekanntlichermaßen ein etwas schwieriger Flughafen. Und das bringt mich dann wiederum gleich zum nächsten Thema. Aber du wolltest noch kurz was ergänzen, glaube ich. Kurz was
sagen. Ja, ich wollte fragen, du bist ja dann am Wochenende weg. Nächstes Wochenende, hast du gesagt, ne?
Nee, nicht nächstes Wochenende. Ich fliege erst über Pfingsten. Nächstes Wochenende.
Ach, Pfingsten.
Nächstes Wochenende ist es so, dass ich zum Pokalfinale in Berlin sein werde. Ja.
Schön.
Und am 22. hätte ich dann möglicherweise sogar Kapazitäten, um ein gewisses Konzert zu besuchen. So wie es momentan aussieht. Ja,
deshalb frage ich nämlich.
Das habe ich mir fast gedacht. Meine Empfehlung, greift aber, bevor du machst, kurz noch davor, weil das die zieht auf den 20. Da sind wir mit Daniel Hope zusammen mit Amakord im Rahmen von 30 Jahre Amakord in der Peterskirche.
Das klingt super. Also das ist ein Konzert, zu dem ich auf jeden Fall gehen würde, wenn ich nicht gerade in Essen wäre. Also das kann ich definitiv auch empfehlen. Das ist ärgerlich, dass ich da nicht kommen kann. Wobei, man weiß es nicht. Man weiß nicht, wann man nach Hause kommt, wann man plötzlich Feierabend hat am Freitag. Man wird sich zeigen, sofern es nicht etwa ausverkauft ist.
Noch nicht, soweit ich weiß. Es gibt noch Restkarten. Einige, wenige, so 7.
Okay.
Das weiß ich nicht, das war aus der Luft gegriffen, ob es wirklich 7 sind. Aber so ein paar gibt es schon noch. Die Peterskirche ist sehr groß. Da kann man großzügig beschulen, im Zweifelsfall. Was immer irgendwie auch eklig klingt, diese Aussage. Aber es ist, wie es ist.
Ist, wie es ist, ja. Ja, dann quasi chronologisch danach folgend gibt es 3 Gelegenheiten, das Kollegium Thomanum zu hören. Und da werden sich die geneigten Hörerinnen und Hörer fragen, was? 3? Ja, 2 Konzerte am 21. und am 22. Und am 22. wird sogar der Herr Stett dirigieren, 17 Uhr in der Taborkirche.
Oh.
Ja. Und am 19. wird Max Gläser dirigieren. Er kann das am 22. nicht, deshalb mache ich das. War ja eigentlich auch nicht so geplant, dass Max das macht. Und was ist Nummer 3? Nummer 3 ist, dass wir kurzfristig angefragt wurden, in der Thomaskirche einen Hauptgottesdienst zu singen. Um 9.30 Uhr am Sonntag. Den 22. Das heißt, wer am Sonntag Kantate gerne zum Gottesdienst gehen möchte, kommt doch gerne in die Thomaskirche um 9.30 Uhr. Ist ein bisschen früh, ich weiß, die anderen Gottesdienste sind immer um 11 oder so.
Kommt denn auch eine Kantate zum Sonntag Kantate, Herr Stett?
Nein.
Aber es wird trotzdem gesungen. Sehr gut.
Es wird gesungen.
Alles klar. Ja. Denn Kantate heißt singen. Ne?
Singet.
Es ist eigentlich imperativ. Gut, haben wir das. Also geht dahin, ne? Es gibt genügend Möglichkeiten, eure Podcast-Lümmel zu hören. Insofern beweget eure Hintern in die Kirchen und Plätze, wo sie zu hören sein werden. Wir waren ja am Wochenende wieder unterwegs, viel, also beziehungsweise auch schon in der Woche. Wir waren nämlich am Donnerstag in Leverkusen, was prinzipiell sehr schön war, aber wieder sehr viel mit dem Bus sitzen zu tun hat. Und da ist mir was aufgefallen, was ich irgendwie, also ich wusste das und ich habe das schon ein paar Mal gesehen, aber es war auch ein bisschen cute, muss ich sagen. Es war ein bisschen niedlich, als ich mir das nochmal so überlegt habe. Und zwar gibt es ja, also wenn LKWs überholen auf der Autobahn, wovon ich ja überhaupt kein Fan bin normalerweise, gibt es dann ja so diesen internationalen Truckergruß. So einmal rechts, einmal links blinken. Und irgendwie finde ich, aus irgendeinem Grund finde ich das äußerst süß, wie das aussieht, wenn dieses massive Gerät da einfach dieses Bling-Blang nochmal hinten dran setzt. Irgendwas hat das. Frag mich nicht, was.
Was ihr nicht gesehen habt, ist, wie schön er das gerade mit seinen Augen nachgemacht hat.
Ja, wenn ihr ganz lieb fragt, ja, gibt es das vielleicht nochmal zu sehen irgendwo. Ja, das fand ich schön. Was ich nicht schön fand von LKWs, und da geht jetzt hier mal ein flammender Appell raus, ist, ey Leute, ihr könnt nicht mitten in der Nacht die Parkplätze so zuparken, dass keiner mehr irgendwie da durchkommt. Also wenn man dann aufpassen muss, dass man, wenn man von der Autobahn fährt, nicht direkt erstmal einem LKW hinten reinfährt, weil der sich so in die Auffahrt gestellt hat, dass es einfach unmöglich ist, da irgendwie vorbeizukommen, dann ist es wirklich auch gefährlich zum Teil, besonders bei Uhrzeiten, die jetzt nicht mehr, sagen wir mal, von der allergrößten Wachheit geprägt sind. Das macht, wenn das sich das vermeiden lässt, dann bitte nicht machen. Das ist echt fiesch gefährlich und auch extrem nervig, wenn man dann an der Tankstelle nicht an die Zapfsäulen kommt, weil einfach das komplette Gelände so zugeparkt ist, dass du im Prinzip nicht mehr durchkommst. Das war uns nur aufgefallen. So, Herr Stett, das kurz zu meiner Woche. Jetzt Fragen an dich. Denn die kamen, wenn ich sie finde, hier habe ich sie. Es gab folgende Frage an dich. Folgende Fragen, muss man ja sagen. Was passiert bei einem Triebwerksschaden über dem Atlantik statt über Land? Da kam, bin gerade am BR und fühle mich zu Fragen für Distanz und Gloria inspiriert. Also wie geht man dann vor?
Ja. Das ist eine sehr gute Frage, weil das ist eine Sache, mit der ich mich die ganze Zeit befasse und die nervt ganz schön. Weil das nämlich, also nein, das ist eine sehr gute Frage tatsächlich, aber in den Fragenpool nervt diese Frage, weil das nämlich von sehr vielen verschiedenen Faktoren abhängig ist, was genau gemacht wird, wie viele Stunden darf man noch fliegen und so weiter und so fort, muss man umdrehen oder nicht. Aber man kann zusammenfassen, es wird vor dem Flug werden zwei Punkte ausgerechnet, der sogenannte Point of Equal Time und der Point of Safe Return. Der Point of Safe Return ist der Punkt, wo du noch mit der Treibstoffmenge, die du hast, wieder umdrehen kannst. Ja, den weiß man vorher. Das heißt, wenn das passiert, guckt man hin, ob man wieder umkehren kann. Ob man auf die Zeit quasi.
Aber hängt das nicht auch hart davon ab, was es für ein Triebwerksschaden ist?
Ja, da komme ich gleich dazu.
Okay.
Und dann gibt es noch den Point of Equal Time, wo man sich überlegen kann, okay, fliege ich noch weiter geradeaus, bis ich da bin, oder fliege ich zurück. Allerdings, das ist nur für Flughäfen, wo du quasi dazwischen keinen alternativen Flughafen hast. Keinen Ausweichflughafen. Natürlich, wenn du jetzt zum Beispiel über den Atlantik fliegst, gibt es wenig Flugplätze. Da gibt es nur die Azoren und Island und Grönland eigentlich. Mehr ist da nicht. Bermuda vielleicht noch. Neufundland ist dann das Erste, was wieder auf dem Kontinent ist. Und das Letzte, was du hast, ist Irland und sowas. Und dann kommt lange nichts. Und das heißt, da kommt es jetzt auf dein Flugzeug an. Eigentlich alle Flugzeuge, die über den Atlantik fliegen, haben mindestens zwei Triebwerke, logisch. Und diese sind dann auch so gebaut, dass sie noch stundenlang mit einem Triebwerk fliegen können. Und zwar unproblematisch. Natürlich darf das dann nicht ausfallen, deshalb versucht man sofort zu landen, so schnell es geht, weil wenn das andere ausfällt, ist dann Mist. Ist aber sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das dann auch noch passiert.
Also du fliegst jetzt in Schwarmvögel.
Ja, genau. Ja.
Aber dann gibt es wenigstens vielleicht Grillhähnchen am Ende.
Aber zeig mir mal die Vögel, die bei minus 55 Grad in 12 Kilometer Höhe da langballern.
Eisvögel.
Ja. Und dann ist es also so, dass die Flugzeuge unterschiedliche Zulassungen haben. Die meisten dürfen 2 Stunden mit einem Triebwerk fliegen. Dann gibt es aber auch welche, die 3 bis 4 Stunden ohne mit
einem Triebwerk fliegen. Ach krass, das ist sogar reguliert. Es wundert mich nicht, aber es ist irgendwie trotzdem überraschend.
Und dann ist es nicht nur so, dass die Flugzeuge das können müssen, sondern dass tatsächlich auch die Fluggesellschaft dazu eine Zulassung haben muss und die entsprechenden Piloten. Es ist also sehr gut geregelt, wie was man in dem Fall macht. Und das wird auch vorher gebrieft vor dem Flug, was man in welchem Fall macht. Und
die gehen so Standardszenarien schon auch in der Vorbesprechung durch.
Absolut. Ah, ja, okay. Absolut. Und es wird auch geübt, dass man das macht, wenn das im Flug oben passiert. In der Regel hat man dann noch die Zeit zu gucken, kann ich die Höhe halten? Meistens kann man das. Ansonsten sinkt man und weicht von dem sogenannten Track ab. Weil hinter einem sind Flugzeuge, vor einem sind Flugzeuge, oben und unten auch. Aber es gibt Szenarien, die man dann einzuhalten hat. Und in der Regel wird der Controller dann auch alles freiräumen für einen selber. Und dann sinkt man quasi durch diese ganzen Levels durch, um sicher zu einem Ausweichflughafen zu kommen. Je nachdem, wenn ich noch nah genug am Kontinent bin, fliege ich zurück. Wenn ich schon nah genug an Amerika bin, fliege ich nach Amerika. Ansonsten Island oder Azoren. Und das, wie gesagt, um über den Atlantik fliegen zu können, brauchst du diese Zulassungen. Sonst fliegst du nicht über den Atlantik. Punkt.
Gut. Das war doch on point zusammengefasst. Dann kommen wir zu folgender Frage. Bist du schon mal in Gibraltar gewesen? Dort überquert man die Startbahn andauernd zu Fuß, da dieser Felsen so klein ist. Es fühlt sich absurd an. Plötzlich stehst du ungeplant vor Flugzeugen.
Ja, ich bin dort schon gewesen und ich bin auch schon auf dieser Startbahn rumspaziert. Ja, das war lustig, weil wir sind in Jerez de la Frontera gewesen. Das ist in Andalusien. Und das ist nicht weit von Gibraltar und da sind wir halt drüber gegangen und haben uns das mal angeguckt. Das hat mich sehr fasziniert, muss ich sagen.
Da gibt es doch auch irgendeinen Flughafen, ich weiß gerade nicht, kann das sogar Mallorca sein, wo die Flieger im Landeanflug über den Strand fliegen und dann nur über so einen Bauzaun drüber gefühlt und dann direkt auf die Landebahn.
Das ist nicht in Mallorca. Das ist,
du meinst, oder sowas?
Nee, das ist in den niederländischen Antillen in der Karibik. St. Martin.
Ah, okay.
Heißt die Insel.
Das habe ich nur auch mal irgendwo gesehen auf dem Foto. Das war irgendwie sehr irritierend. Dann, zweite
Frage. Der Flughafen heißt Princess Juliana.
Ah ja, weißt du Bescheid. Dann zweite Frage, Herr Stett. Könntest du den sogenannten Checkerboard-Approach erklären? Mir kommt das seit Jahren irre vor. Jetzt musst du mich abholen, weil ich habe überhaupt keine Ahnung. Checkerboard-Approach.
Checkerboard-Approach, das sagt mir tatsächlich nichts.
Dann mach dich doch da mal schlau vielleicht, dann kannst du das nächste Woche aufklären. Und dann kommt als drittes, das ist eine etwas brisante Frage. Ich weiß gar nicht, ob du die beantworten darfst, ehrlich gesagt. Denn bringt die Brace Position bei Notlandungen überhaupt was? Ich habe mal gehört, das soll man nur machen, damit wenigstens die Zähne heil bleiben und man anhand dieser später identifiziert werden kann.
Das ist tatsächlich eine Sache, wenn ich es wüsste, würde ich es sagen, aber ich weiß es schlicht und ergreifend nicht. Ist irgendwie eine gute Vorstellung, aber...
Das klingt ein bisschen fatalistisch, finde ich ja.
Ich kann es nicht beantworten, aber ich denke mal, dass sich jemand die Position ausgedacht hat, damit das Sinn ergibt. Es ist ja so, dass man da den Kopf in die Arme nimmt. Ja. Ja. Der Witz ist daran, dass man quasi nicht den Kopf direkt am Sitz hat, damit man nicht direkt seinen Kopf zertrümmert. Oder damit man nicht irgendwas abkriegt, sondern damit er geschützt ist. Weil der Kopf ist ja das, was einem hauptsächlich zum Überleben bringt. Und deshalb denke ich mal, dass das so ist. Ich kann es dir aber einfach nicht beantworten. Das ist was, was ich wahrscheinlich noch lernen werde, weil da gibt es auch solche Trainings. Mhm. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die heißen, aber die machen wir zusammen mit Kabinencrew, damit wir da alle auf der selben sicheren Seite sind, wissen, was geschieht. Da bin ich noch nicht so weit.
Gut. Also Stett hat Hausaufgaben für nächste Woche. Ich bin gespannt.
Nee, das dauert noch.
Ich meine nicht wegen der Brace Position, ich meine wegen des Checkerboard Approaches. Das habe ich das ja auch noch
nicht gehört. Ja, ich denke, ich kenne den unter einem anderen Namen wahrscheinlich.
Das könnte sein. Dann habe ich nämlich eigentlich nur noch eine Sache auf der Liste. Und zwar ist mir neulich was passiert, das ist mir noch nie passiert, hat mir allerdings den Nachmittag ein bisschen verhagelt. Beziehungsweise hat es dann noch, naja gut, egal, das führt jetzt zu weit. Und zwar waren wir am Mittwoch, Wolfram und ich, beim WDR in der Sendung Tonart. Das war übrigens auch sehr lustig, weil eigentlich war die Frage, ob wir dafür einen Tag eher nach Köln fahren können. Also wir sind ja dann Donnerstag nach Leverkusen und Köln und Leverkusen sind relativ nah. Und die Frage war, ob wir Mittwoch nach Köln fahren könnten, um dort in der Sendung sozusagen singen und im Interview dann zu sein. Das hat sich dann immer weiter eingedampft, ob wir also auch nach Köln kommen würden fürs Interview. dann kam, sie würden aber fürs Interview plus 2 benötigen und es wären auch plus 8 Minuten Gesprächsblock. Und dann haben wir gesagt, naja, also wenn sie es vermeiden lässt, würden wir jetzt für 8 Minuten Gesprächsblock ungern einen Tag vorher nach Köln anreisen. Und haben das dann also aus Leipzig machen können über eine Live-Schalte beim MDR. So, und jetzt kommt die Geschichte, weil ich dort vorbildlichst mit dem Fahrrad hingefahren bin und mein Fahrrad dort angeschlossen habe. Und als ich nach dem Interview wieder rauskam, was ungefähr 16.30 Uhr war, hatte jemand anders sein Fahrrad dummerweise mit mir zusammengeschlossen. Und zwar.
Oder mit Absicht?
Nee, es war, glaube ich, wirklich Unaufmerksamkeit, weil es war mein Bremszug, der angeschlossen war. Und wie das immer so ist, ich hatte jetzt nicht genug Werkzeug dabei, um den Bremszug auszubauen. Und hatte dann also ein Problem. Wie verfahre ich? Und glücklicherweise bot Wolfram an, dadurch, dass er noch was in der Stadt hatte, dann nochmal nachzugucken, ob mein Fahrrad dann schon wieder frei ist und es dann mit nach Hause zu nehmen. Der war zu Fuß. Und das hat auch funktioniert. Wir hatten allerdings, und das hätte halt wirklich stressig werden können, weil ich war ja dann weg und es hätte natürlich sein können, dass mein Fahrrad dann über Nacht dort beim MDR steht, was also in Leipzig mehr oder weniger ein Garant dafür ist, dass du hinterher keins oder zwei hast. Dementsprechend war ich ein bisschen, sagen wir mal, erzürnt darüber. War dann allerdings froh, dass das Fahrrad dann zu gegebener Zeit wieder frei war und Wolfram es mit nach Hause nehmen konnte. Wir hatten aber vorher noch einen Zettel dran gemacht. Also ich habe da meine Nummer drauf geschrieben und gesagt, dass ich mal um Rückruf bitten würde, wo es mir nicht darum ging, jetzt so als Deutscher irgendjemanden anzuscheißen, sondern vielmehr darum, weil mitunter hat man das ja gar nicht gemerkt, wenn man es dann wieder abschließt, das eigene Fahrrad, dass da irgendwas mit dran hing, dafür zu sensibilisieren. Und tatsächlich rief mich die Person, das war eine junge Dame, dann an. Ich weiß nicht, ob sie den Sinn verstanden hatte, warum ich den Zettel geschrieben hatte. Es klang so ein bisschen so, als würde sie es nicht so richtig, nicht so richtig ernst nehmen. Ist falsch. Also ich glaube, sie hat es schon ernst genommen, aber es war so ein bisschen ein komisches Miteinander dann. Und ich habe auch versucht, ruhig zu bleiben und ihr zu erklären, warum ich wollte, dass sie zurückruft, dass es nicht darum geht, mich jetzt zu beschweren, sondern dass ich lediglich dafür ein bisschen sensibilisieren wollte, weil es meinen Nachmittag tatsächlich logistisch ein bisschen sehr verkompliziert hat auf einmal. Da musste mich dann jemand abholen und hat das glücklicherweise auch gemacht, aber das wurde dann ein bisschen umständlich und stressiger. Von daher, also wenn sich das vermeiden lässt, dann achtet da immer gerne drauf, dass er da keinen mit in Sippenhaft nehmt, wenn ihr euer Fahrrad irgendwo anschließt.
Das ist mir auch schon passiert tatsächlich.
Es kann ja auch passieren. Es kann ja auch passieren, das ist ja nicht die Frage. Aber es ist dann und trotzdem, also wenn ich finde ja immer gut, wenn man mich jetzt nicht pissig und bissig, aber doch irgendwie auf Fehler hinweist und man dann irgendwie das nächste Mal einfach ein bisschen mehr aufpasst und dass es dann einfach anders machen kann. Also deswegen, da war jetzt gar kein böser Wille meinerseits dahinter, sondern es war lediglich gut gemeint.
Ist ja auch gut, dass du das so gemacht hast, finde ich auch gut.
Ich fand es ja auch stark, dass sie tatsächlich zurückgerufen hat, weil ich weiß nicht, ob
ich das gemacht hätte. Ja, das finde ich auch stark, weil man hätte es ja auch einfach bleiben lassen können. Ne?
Genau.
Und vielleicht weiß sie ja auch gar nicht, was du für ein schöner Mann bist.
Ja, das davon ist auszugehen. Herr Stett, wollen wir so langsam uns Richtung Ende bewegen?
Ja, ich muss noch zwei Sachen sagen.
Herr Stett, sag, ja, dann raus damit.
Die erste Sache ist, du hast vorhin ein Wort verwendet, und zwar Lastkraftwagen, die Abkürzung dafür. Ja.
Ja, LKW.
Ja.
Ja.
Genau. Und die Mehrzahl davon lautet?
Ah, nicht LKWs.
Ja.
Sehr gut, Stett. Sehr gut, sehr aufmerksam. Habe ich LKWs gesagt? Schweinerei.
Ja, hast du die ganze Zeit.
Das
kostet. Das hat bestimmt nicht nur mir in Ohren wehgetan.
Ja. Ja. Lastkraftwagens. Ja. Das war, was ihr nicht mitgekriegt habt, ich habe die ganze Zeit im Genitiv gesprochen.
Genau, des Lastkraftwagens. Ja, genau. Und apropos, ich habe Post vom Kraftfahrtbundesamt aus Flensburg bekommen.
Oh, hast du dich blitzen lassen? Brauchtest du Passfotos?
Nein. Für Herrn Sattler Julius ist im Fahreignungsregister am Tag der Auskunftserteilung keine Eintragung erfasst. So.
Hä?
Das muss man nämlich, ich musste so einen Auszug beantragen. Das kann man machen, jederzeit, ist kostenfrei, wenn man wissen will, was in deinem
Flensburg-Register steht. Das ist so eine Art polizeiliches Führungszeugnis für Transportwillige.
Ja. Genau, verstehe. Das musst du dann einreichen, wenn du eine Lizenz beantragen willst.
Ja.
So, das wollte ich auch noch erzählen. Das heißt, ich bin gut, fahrt mit mir und fliegt mit mir. Okay.
Wählt die Partei, denn sie ist sehr gut.
Ja. Denn sie ist sehr gut, genau.
Alright.
Also, das passt gerade nicht.
Dann passt es nicht, dann machen wir es doch. Nächste Woche, dann schreibst du ja auf, sonst vergessen wir das wieder.
Ja, das kann ich nicht vergessen, keine Sorge.
Gut. Jetzt bin ich aber, also ja. Das ist jetzt gemein, das kann ich nicht vergessen. Das
okay, nein, komm, ich erzähl's. Ich wollte nur nochmal, jetzt haben wir ja genug Pause dazwischen gehabt, zwischen dem letzten Thema. Es gibt ja Tage, da ist es schwerer als an anderen Tagen. Vor allem, wenn es um Schmerzen geht, seelische. Und ich hatte diese Woche einen sehr schweren Tag, wo ich tatsächlich sogar dann auch nach Hause gefahren bin. Weil ich gemerkt habe, es geht auf den ganzen Körper, und das habe ich noch nie erlebt vorher. Dass man so einen Schmerz, dass der sich plötzlich auf den Kopf, auf den Schultern und Bauch legt. Dass es mir dann auch schlecht geworden ist, ich also wahnsinnige Kopfschmerzen hatte und Spannungen am ganzen Körper, und ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich nach Hause gehen. Erst gedacht, vielleicht ist Corona, aber es war nicht Corona, habe mich getestet, alles gut. Und dann habe ich geschlafen, 3-4 Stunden. Und war dann abends auch wieder müde und habe dann auch geschlafen bis zum nächsten Tag. Und ich habe aber zwischendurch dann auch noch gekocht für meine beiden Mitbewohner, was sehr, sehr schön war. Ich habe mir also was Gutes getan. Das hat sehr geholfen, weil mir ging es am nächsten Tag wieder gut. Es hat aber doch, das war einer der Tage, die mich verändert haben. Was ja auch notwendig ist, weil es ab jetzt einfach alles anders ist. Und das war ein sehr, sehr wichtiger Tag, weil er mir gezeigt hat, dass es anders ist. Und dass es auch sehr schwer sein kann und dass man da auf sich hören muss. Und das wollte ich jetzt nur sagen, immer, wenn jemand solche Tage hat, bitte akzeptiert die Tage. Das ist so wichtig, weil wenn man das nicht macht, dann wird es nur viel schlimmer. Und es geht einem besser danach. Also mir ging es wirklich besser danach. Wenn man sagt, okay, ich akzeptiere das und ich nehme mir jetzt die Zeit, die ich brauche. Es ist natürlich so, dass man das nicht immer hat, die Möglichkeit. Ja, je nachdem, in welchen Umständen man gerade ist.
Doch, die Möglichkeit
hat, bitte.
Die Möglichkeit hat man immer. Und es muss, ich finde, wir müssen viel mehr dahin kommen, in der Gesellschaft zu sagen, es gibt Momente, in denen ist es gerade wichtiger, dass Leute gesund bleiben oder gesund werden.
Ja,
definitiv. Und das gilt vor allem auch für psychische Probleme. Und ich meine, das ist natürlich irgendwie was von der Psyche herkommt, auch wenn es dann physisch ganz viele Dinge beeinflusst. Aber seelische Gesundheit ist einfach am Ende der Schlüssel für sämtliche Gesundheit. Ne? Also definitiv, das da muss man halt sehen. Und deswegen finde ich es halt auch schwierig, beziehungsweise anders. Ich finde es gut, dass immer mehr auch bekannte Personen öffentlich über Depressionen sprechen. Und dem damit so ein bisschen diese Mystifizierung nehmen, sondern es geht darum, dass das eine Krankheit ist wie jede andere. Sie ist vielleicht für Außenstehende nicht sichtbar, aber das ist ein Knochenbruch, wenn er nicht geschient werden würde, auch nicht zwingend.
Genau, also es ist eben so, dass man nicht in die Leute reingucken kann. Und das ist, was ich gelernt habe, jetzt nicht nur durch mich, sondern auch in den Wochen davor und Monaten, dass wenn Menschen komisch reagieren, wenn Menschen komisch sind, wenn man denkt, meine Fresse, was für ein Arsch, oder wie hat der denn jetzt reagiert oder die denn jetzt reagiert, dass man nicht weiß, wie es in diesen Personen aussieht. Man weiß es schlicht und ergreifend nicht. Und man weiß nicht, was die erlebt haben. Und
genau,
das ist wirklich ein wichtiger Punkt.
Das ist was uns, denke ich, als Gesellschaft auch helfen würde, wenn man einfach öfter mal fragen würde, warum? Warum machst du das? Warum reagierst du so? Genau. Warum ist das so?
Es gibt immer ein Warum und ein Darum.
Und oftmals haben zum Beispiel übermäßig emotionale Reaktionen irgendwo einen Ursprung, die man selber vielleicht gar nicht erahnen kann. Deswegen wäre es einfacher, statt dann irrational sich irgendwelche Sachen an den Kopf zu werfen oder vielleicht sogar sich wortwörtlich irgendwelche Sachen an den Kopf zu werfen, einfach auch mal nachzufragen, warum macht das Gegenüber das, was es tut. Ich finde, du hast da völlig richtig reagiert, sich selber dann was Gutes zu tun, sich selbst auch irgendwie aus der Schusslinie zu nehmen an dem Tag, auch zu sehen, also ich meine, das hilft ja nicht nur dir, sondern es hilft ja allen. Ne? Also manchmal schleppt man sich ja schwierigerweise dann durch solche Tage und es bringt aber eigentlich gar nichts, weil man merkt, man ist überhaupt nicht leistungsfähig und man hat überhaupt nicht die 7 Sinne beieinander. Insofern, finde ich, hast du im Sinne deiner eigenen Gesundheit und im Sinne deiner Umwelt das völlig Richtige getan. Und dann hatten deine Mitbewohner auch noch was davon. Ja. Dann war es sozusagen doppelt gut, was du getan hast. Und es ist schön zu hören, dass es dir besser geht.
Und, definitiv.
Ja. Ich kann das nachvollziehen. Aber auch, so Tage, wo ich das Gefühl habe, irgendwie überfordert mich die Welt gerade, habe ich auch regelmäßig. Also das gehört einfach irgendwie auch dazu, glaube ich, zum Sein. Es ist Teil des Deals, wie auch das Ende. Und ich denke, man muss da wirklich halt einfach versuchen, so dumm das klingt als Plattitüde, aber irgendwie das Beste draus zu machen und sich dann halt auch selber eine Pause zu gönnen, wenn es dran ist.
Genau, das ist einfach dann notwendig und das muss man akzeptieren. Ja, das wollte ich noch mit dazu sagen, weil das ist, was ich eigentlich noch erzählen wollte. Und ich denke, wir haben das auch gut noch mit untergebracht, sodass es nicht zu negativ, sondern eher aufmunternd klingt für diejenigen, die auch Schwierigkeiten haben, sprecht vor allem drüber.
Ich bin sehr dankbar, dass du sowas mit uns teilst, ja, und weißt das sehr zu schätzen. Nichtsdestotrotz wird die Folge Jesus versoffener Bruder heißen. Und damit übergebe ich jetzt das letzte Wort, nachdem ich es nicht versäumt haben will, euch eine schöne Woche zu wünschen und diese Folge als irgendwie recht fragenlastig und aber auch recht fluglastig diese Woche zu titulieren, was ich eigentlich ganz gut fand.
Ich auch. Ja.
Dann Herrn Stett die Balladen zu übergeben. Ich fahre jetzt gleich nach Bad Köstritz und singe dort zunächst Konzert und werde im Anschluss sicherlich wie üblich dort ein Schwarzbier in die Hand gedrückt kriegen, was ich dann nicht trinken werde, weil ich kein Schwarzbier-Fan bin. Aber das tut nichts zur Sache. Ich wünsche euch eine schöne Woche und Herr Stett ist jetzt dran mit Balladen vom Feinsten, vom Allerfeinsten, wie es mal in einem Zeitungsartikel über Amakort hieß. Vokalmusik vom, ja, Feinsten, natürlich, vom Allerfeinsten. Ja.
Also auch bei diesem bin ich mir nicht ganz sicher. Ich habe es zumindest noch nicht abgehakt. Es hängt mit unserer Folge zusammen und auch mit dem, was du am Ende gesagt hast. Eine schöne Woche wünsche ich allen. Und dir auch. Die Ballade von den Komplikationen des Bildungsweges. Die Gans will unbedingt studieren und lässt sich immatrikulieren. Sie hieße gern Frau Dr. Gans, das gäbe ihrem Image Glanz. Schon nach dem ersten Seminar geht sie erschöpft in eine Bar. Sie trinkt dort einen Gänsewein und stellt das Studium erstmal ein. In diesem Sinne.
Spitze.
Weiter so.